SWR 2 Tandem.
Es gibt gute und schlechte Hornisten, aber nur die Guten stehen auf der Bühne, so wie Felix Klieser. Dass er das ohne Arme tut, spielt in der Fachwelt keine Rolle. Klieser ist das nicht nur recht, es ist ihm sogar wichtig. Für viele Menschen kaum vorstellbar, ein Mensch, der alles mit seinen Füßen macht. So geht es auch Lothar Nichols. Er sprach mit Felix Klieser über dessen Dasein als Musiker und als Mann ohne Arme.
In Hamburg im Schanzenviertel bin ich mit Felix Klieser verabredet, im Büro seines Managements. Und ich bin einigermaßen gespannt. Denn in meinem Alltag treffe ich in der Regel nie jemanden, der, so wie ich, auch keine Arme hat. Ja klar, davon gibt's ja auch nicht allzu viele. Was ja angeblich auch für die warmen Sommertage in Hamburg gilt. Aber sämtlichen Klischees zum Trotz scheint heute die Sonne aus allen Rohren. Da wäre es echt eine Schande, drinnen zu hocken. Also verbinden wir unser Gespräch mit einem Spaziergang durch die Stadt. Und aus aktuellem Anlass scheint das Brahms-Museum ein würdiges Ziel zu sein. Am 29. September 2017 wird die dritte CD von Felix Klieser veröffentlicht. Die CD heißt Horntrios und darauf gibt es eben unter anderem das Horntrio von Johannes Brahms. Wir sind nicht allein unterwegs, Hasko Witte begleitet uns. Er ist der Manager von Felix Klieser. Hasko kennt sich natürlich bestens aus in Hamburg und führt uns gleich mal in ein nettes Restaurant. Wir plaudern so ein bisschen über dies und das und ich frage Felix, wann er denn den Entschluss gefasst hat, Musiker zu werden.
Ich glaube, dass man sich dafür entscheidet, passiert nie, sondern es wird irgendwann für einen entschieden, dadurch, dass es funktioniert oder nicht funktioniert.
Hattest du einen Plan B, falls es nicht klappt?
Nö, aber den hätte ich mir dann gemacht. Aber ich glaube, auch das ist etwas. Ich glaube, das ist auch ein Beruf. Man muss die komplette Energie, die man hat, muss man dort reinschmeißen. Also sowohl körperlich, aber auch mental. Also wenn man nicht alles reinschmeißt, wenn man sagt so, naja, ich würde das machen, aber wenn es nicht klappt, dann könnte ich ja eventuell, wenn man das schon macht, dann ist die Energie schon nicht vorhanden.
Daran scheint es Felix Klieser keineswegs zu mangeln. Geboren 1991, entdeckt er als Vierjähriger das Horn für sich. Mit 13 wird er Jungstudent an der Hochschule Hannover. Sein Debütalbum erscheint 2013. 2014 bekommt er den Echo Classic als Nachwuchskünstler des Jahres. Sein zweites Album kommt 2015 auf den Markt und schießt aus dem Stand auf Platz 3 der Klassikcharts. Im selben Jahr veröffentlicht er seine Autobiografie Fußnoten. Das und alles, was ich jetzt nicht aufgezählt habe, beeindruckt mich schon. Dafür muss ich kein ausgewiesener Kenner klassischer Musik sein, was ich nachweislich auch nicht bin. Aber ob Felix Klieser jetzt Musiker, Sportler oder Sachbearbeiter einer Behörde ist, das spielt für mich erstmal keine Rolle. Meine Motivation für dieses Treffen ist, mich mit jemandem zu unterhalten, der ebenfalls keine Arme hat, darüber, wie er das Leben sieht und andere an diesem Gespräch teilhaben zu lassen. In der Hoffnung, dass es den ein oder anderen erhellenden Moment geben könnte.
Also ich sage immer, wenn Leute mich fragen, so, dann sage ich immer, ich führe ein ganz normales Leben. Dann gucken die mich immer ganz groß an. Und dann sage ich immer ganz normal in Bezug auf dessen, dass wenn ich Arme hätte, würde ich genau dasselbe tun wollen. Ich würde genau dasselbe Leben führen wollen. Und ich glaube, das Problem ist oftmals nicht, dass man keine Arme hat oder dass man zu große Augen oder abstehende Ohren hat. sondern es geht um einen selber. Es geht da nicht in erster Linie um andere, dass man sagt, irgendwie, was ist ich, wenn ich jetzt keine Arme habe, dann sind alle böse zu mir, so jetzt ganz salopp gesagt, oder dann gibt es überall Probleme. Sondern es geht, glaube ich, selber darum, so was nimmt man wahr, was interessiert einen, was nimmt man für wichtig und was nimmt man für nicht wichtig.
Was meinst du damit jetzt, was man...
Also zum Beispiel ganz oft fragen eben so Behindertenverbände an, so können sie nicht, warum? Ja, weil sie sind ein gutes Beispiel für. Und dann denke ich immer so, ja, aber für was? Ich meine, ich kenne viele Leute, die sind Brillenträger und die nervt das, dann beschlägt die, dann ist die dreckig. Aber es würde keiner hingehen und sagen, ich bin Brillenträger, aber ich bin in einer Chefposition eines 100-Mann-Betriebs. Weil dann passiert Folgendes, dass alle sagen, oh, der ist Brillenträger. Und dann passiert im Grunde genau das, was man ja eigentlich nicht will. Man ist ja nichts Besonderes, man will auch nichts Besonderes sein, sondern man will eben ein stinknormaler Mensch sein, der genauso behandelt wird wie jeder andere, auch im Positiven, aber auch im Negativen. Das finde ich halt, ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wenn ich das verlange von, ne, wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und verlange, dass ich genauso bedient und behandelt werde wie jeder andere auch, dann muss ich mich auch entsprechend denen gegenüber verhalten und gegenüber sagen, hey, das ist alles normal. Was ist ja im Endeffekt, also bei mir, ich kann nicht für alle sprechen, ich kann immer nur, das sage ich auch ganz ausdrücklich, ich kann immer bei dieser Thematik, finde ich ganz wichtig, dass man immer sagt, ich kann nur von mir persönlich sprechen, ich kann nicht reden, wie es für andere ist oder wie andere darüber denken sollen, das kann man nicht. Und deswegen finde ich das, ob ich jetzt einen Löffel mit der Hand halte, ob ich einen Löffel mit der Fuß halte, das Essen ist genauso lecker oder auch nicht lecker, es ist genauso teuer oder auch nicht teuer, es ist genauso nahrhaft oder nicht nahrhaft, es macht keinen Unterschied. Für mich.
Ja.
Vielleicht habe ich auch, vielleicht, das, ich meine, ich gehe auch nicht mit dem Bewusstsein irgendwie ins Restaurant, dass vielleicht jemand guckt, also auch nicht im Unterbewusstsein, sondern dass man, glaube ich, auch, dass ich auch ganz viele Dinge dann einfach gar nicht wahrnehme. Und
das mit der Wahrnehmung, das glaube ich ist tatsächlich, das ist so ein springender Punkt, die Wahrnehmung. Vielleicht kannst du das, vielleicht kann ich das nicht. Diese Dinge einfach ausblenden. Das kann ich mir dann schon vorstellen, dass das so ist, wie du das sagst. Und bei mir sind diese Kanäle voll auf Empfang. Ich kann da gar nichts gegen machen.
Okay. Ich meine, auch das erlebe ich so als Künstler. Man spielt ein Konzert, man verhaut irgendeine Stelle mal so komplett. Und da hören dir 2000 Leute zu. Und dann gehst du irgendwie zum Signieren und da stehen Massen von Menschen und du siehst in jedem, jeder hat diese Stelle gehört. Und jeder sagt, ach, der Kliesa, der kann ja nichts. Der kann ja nichts. Und dann kommt meine Freundin, sagt, die selber Musikerin ist, oh, das habe ich jetzt gar nicht gehört. War da was? Und dann denkst du so, ich habe das doch gesehen. Die haben dieses Verhalten geguckt und haben die komische Fragen gestellt. Man reflektiert das sofort auf diese misslungene Stelle. Das ist ganz viel. Ich glaube, dass man eben das, was ich auch sage, so man hat ganz viel auch selber in der eigenen Verantwortung. Und da fällt mir das immer wieder. Wenn ich geil spiele, denkt jeder, oh, die gucken alle sagen, boah, ist das ein geiler Bengel. Im Grunde gucken die immer gleich. Es hört kein Mensch. Ob ich jetzt, weil auch in der Musik, ob jetzt jemand perfekt spielt oder nur ein bisschen weniger, das hören die Experten, hören das. Aber der gewöhnliche Konzertbesucher, der einfach einen schönen Abend haben will und der Musik genießt, der bekommt das nicht mit und der guckt immer gleich. Das ist, glaube ich, auch ganz viel, was in unseren Köpfen sich abspielt und was wir denn auch manchmal sehen wollen und was wir auch wahrnehmen.
Also nicht, dass du hier einen falschen Eindruck bekommst. Also ich bin auch sehr gerne in der Welt unterwegs, so ist es nicht. Ich bin jetzt nicht jemand, der verbittert unterwegs ist und denkt, oje, die Menschen sind so fies zu mir, so ist das nicht. Ich teile das mit dir exakt, wenn du sagst, es ist schön, wenn man zum Beispiel jemanden darum bittet, den Geldbeutel aus der Tasche rauszunehmen und dann zu merken, wie die Menschen, die das machen, dann in dem Moment am Anfang ein bisschen aufgeregt sind und dann nehmen Sie das Geld. Manche sagen ja auch immer, oh, aber das mache ich ja normalerweise nicht in fremden Geldbeuteln rumstöbern.
Das ist auch gut so, junge Frau.
Und dann,
und dann ist es gut.
Und dann, wenn das dann alles fein über die Bühne gegangen ist, dann gibt es so einen ganz kurzen Moment, da merke ich, wie die auch froh sind, dass es geklappt hat und dass sie auch sich selber das zugetraut haben und dass es gar nicht so schlimm war, wie sie im ersten Moment dachten. Und das ist was Tolles.
Und ich glaube, dass das ganz viel ausmacht.
Ja, genau.
Und dass vielleicht dieselbe Bäckerin, die jetzt eine Reportage sich angehört hat, wie jemand, sagen wir mal, im Rollstuhl lebt, dass die diese Überwindungsangst nicht überwunden hätte, dadurch, dass sie vielleicht das nur gehört hatte. Aber durchs Erleben und auch, dass man selbstverständlich sagt, hey, können Sie mal nehmen. Und bei mir ist das auch so. Ja, also das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, dass ich jetzt in Ihrem Portemonnaie...
Ganz genau. Was hast du dann?
Nur Mut, junge Frau, Sie schaffen das. Oder irgendwas, keine Ahnung was. Und dann strahlen die und dann machen die das und wenn ich nächstes Mal hingehe, ist alles gut. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz viel. Und deswegen glaube ich auch, dass man da eben in den Menschen sehr, sehr viel bewirkt.
Der Job von Hasko Witte ist es, den Kontakt zwischen Presse und Künstler herzustellen. Aus den Interviews hält er sich in der Regel raus. Heute macht er eine Ausnahme.
Aber ich erlebe manchmal auch im ersten Moment so diese Skepsis. Kann das denn wirklich sein, dass der junge Kerl Horn spielen kann? Jetzt nach der dritten CD, die jetzt kommt, fragt das keiner mehr. Aber bei der ersten CD war das so, dass eben Leute offen angezweifelt haben, dass das mit rechten Dingen zugehen kann. Weil es geht nicht, weil man hat beim Hornspiel eine Hand im Schalltrichter und man sorgt dafür, dass der Klang sich verändert mit der Hand. Wenn man die Hand nicht da drin hat, wie macht man das? Das können die sich nicht vorstellen. Das können auch gestandene Hornisten können sich das nicht vorstellen. Und da kommen dann eben auch Fachjournalisten, die sagen, also im Studio kann man ja einiges machen, ich traue dem Braten nicht. Dann ist es meine Aufgabe, natürlich dann eben auch auf eine ganz andere Art und Weise dafür zu sorgen, dass derjenige die Gelegenheit bekommt, Felix im Konzert zu erleben oder ihn zu treffen, um dann eben sein Bild zu verändern. Das geht nicht von heute auf morgen und das klappt, das dauert, ist eine intensivere Arbeit manchmal, weil auf der anderen Seite ist es ja auch nicht meine Aufgabe, Felix als Zirkuspferd zu verkaufen und als die besondere Varieté-Nummer oder so, sondern es geht darum, da ist ein junger Mann, der hat Mozart, Brahms, Köchlin, was auch immer eingespielt, hat das verdammt gut gemacht, hat das mit guten Leuten auch gemacht.
Wir sind inzwischen wieder zu Fuß unterwegs und unterhalten uns über Klang. Darüber hat Felix auch in seinem Buch Fußnoten geschrieben. Diese Passage hat mich ziemlich fasziniert. Da heißt es, eine Art Phantom, das einem immer wieder entwischt, weil man es nicht beim Namen nennen kann. Jeder andere musikalische Aspekt seines Rhythmus, Dynamik oder Artikulation lässt sich benennen oder in Zahlen ausdrücken, so viele Schläge pro Minute, Legato oder gestoßen. Nur der Klang bleibt immer undefinierbar. Vielleicht, weil uns nicht nur die Messinstrumente, sondern auch die Worte dazu fehlen. Frei nach Victor Hugo: Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.
Und die Klangfarbe, ähnlich wie eine Stimmfarbe.
Genau.
Also ein Mensch kann ja einen und denselben Satz sagen und man hört da einmal einen fröhlichen Menschen oder einen wütenden oder einen traurigen oder einen ganz, obwohl der vielleicht nur vier Wörter sagt und die völlig belanglos sind. Und das ist eben das, was einen Klang ausmacht und was eine Klangfarbe macht. Das ist eben dieses Zwischenmenschliche, was man eben aber auch nicht beschreiben kann.
Und das kann man auch nicht messen.
Kann man nicht messen. Kann man nicht sagen, er klingt jetzt traurig, weil in der dritten Silbe war sein Schwung ein bisschen kürzer und ein bisschen höher. Also das können wir nicht genau definieren. Aber das ist eben das, was im Unterbewusstsein stattfindet. Das ist eben auch das, was
den Zauber ausmacht.
Was den Zauber ausmacht. Ja. Genau.
Hamburg ist übrigens die Geburtsstadt von Johannes Brahms. Als wir vor der Leihhalle auf dem Brahmsplatz stehen, erzählt Felix mir dann, was es mit dem berühmten Sohn der Stadt und dem Horn auf sich hat.
Ich glaube, Brahms ist für uns Hornisten insofern etwas ganz Besonderes, weil er hat nie ein Hornkonzert geschrieben. Er hat auch nie ein Stück irgendwie für Horn und Klavier geschrieben. Aber er hat das Horn immer, also sowohl in seinen Symphonien als auch in der Kammermusik, sehr prominent eingesetzt, weil er selber halt Horn gespielt hat. Also Johannes Brahms hat in seiner Kindheit Horn gelernt und Horn gespielt und ist überliefert, dass seine Mutter das total toll fand und geliebt hat. Und als seine Mutter dann gestorben ist, hat er sich hingesetzt und hat eben das Horntrio komponiert für Violine, Horn und Klavier. Und da hat, glaube ich, uns Hornisten so ein bisschen so ein Paradestück hingesetzt, weil es ist unglaublich toll. Es ist alles drin, was so ein Horn kann, alle Emotionen drin. Es ist Witz, es ist Spielfreude, es ist Emotionalität, es ist wirklich alles drin. Und es ist, glaube ich, eins, wenn nicht sogar das Kammermusikstück für das Horn schlechthin. Also ich glaube, da gibt es nichts, was irgendwie da in die Nähe kommt oder was da irgendwie den Platz an der Spitze irgendwie streitig machen kann. Macht das ja wirklich nur mit den Lippen. Also das kann jetzt auch mal jeder irgendwie zu Hause ausprobieren. Setzt sich hin und macht einfach mal nur Luft durch die Lippenblasen und Glocke anschauen. So, also wenn man jetzt irgendwie... Ja, genau. Und wenn man das ein bisschen feiner macht, also die Lippen ein bisschen anspannt, dann klingt das so. Sehr gut. Sehr gut. Und wenn man jetzt noch die Lippen gut und genau bewegen kann, dann kann man damit Geld verdienen. Das ist der Trick an der ganzen Angelegenheit.
Echt, das ist alles?
Ja.
Verdammt, da muss ich 45 werden.
Und das Problem ist halt beim Muskeln, man hat halt keinen Maßstab. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Saite habe, also eine Geige zum Beispiel, das ist ja eine Saite, dann sehe ich ja genau, wie lang die ist, wo ungefähr die Hälfte ist, wo ungefähr ein Viertel ist. Also man hat so eine Orientierung. Oder beim Klavier hat man eben ganz viele Tasten, kann man genau sehen, da ist die Taste, da bin ich jetzt. Aber bei Muskelspannung hat man das nicht.
Genau, das habe ich mich gefragt. Wie funktioniert denn das? Dann muss man, glaube ich, ein unheimlich gutes Körpergefühl haben und genau. Man muss irgendwie ganz genau spüren, vom Singen her kenne ich das halt so ein bisschen. Ja. Weil ich kann mich ja an den Ton ransingen, an die Höhe. Ja. Aber genau den Ton zu treffen, direkt mit der ersten Luft, die aus mir rauskommt, dass der Ton schon der ist, den ich haben will, ja. Da muss ich dann auch irgendwie mich fühlen und merken, mit wie viel Druck mache ich das denn jetzt? Genau. So stelle ich mir das vor.
Das Problem ist ja beim Horn, dass ein Muskel ja nie gleich ist. Das bedeutet, der wird müde, der ist mal gut drauf, der ist mal schlecht drauf. Meistens bei mir zum Beispiel bei Fliegen, beim Fliegen ist es immer sehr schlimm, denn wenn die Muskeln dick, also das passiert ja immer etwas.
Und genau,
etwas. Man muss ja, und man muss dann sozusagen vorher antizipieren, oh, heute ist mein Muskel schwächer drauf, also muss ich quasi den und den Impuls kriegen, damit ich genau dieselbe Muskelspannung wie gestern Abend um 19.27 Uhr habe. Und das ist halt diese Kunst, der Muskel ist ja immer anders. Und trotzdem muss man aber immer genau mit derselben Muskelstärke spielen, weil sonst kommt halt was anderes bei raus.
Und wie findest du genau dieselbe Muskelstärke dann immer?
Ja, viel üben. Also das ist halt das Üben, 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 viel Üben, viel Erfahrung, wahnsinnig viel Erfahrung. Und wirklich 100% hinkriegen tut man das nie.
Das Brahms-Museum hat leider schon geschlossen, als wir dort ankommen. Schade eigentlich, aber das ist jetzt weiter kein Problem, dann dehnen wir unseren Spaziergang einfach aus und springen hier jetzt direkt hin zu unserem neuen Zielpunkt.
Jetzt gehen wir rein in die Elbphilharmonie, stehen jetzt hier auf der Rolltreppe.
Der Bezug zu Felix Klieser ist jetzt sicherlich keine Überraschung.
Wir sind noch nicht ganz oben. Das ist eigentlich schon mal ein schöner Blick so über den Hamburger Hafen.
Im Dezember gibt er ein Konzert. Im kleinen Saal der Elbphilharmonie.
Repertoire mit Horn und Streichquartett. Das ist einmal Mozart-Hornquintett. Dann von Beethoven gibt es ein Sextett für zwei Hörner und Streichquartett. Und das spiele ich zusammen mit Sarah Willis von den Berliner Philharmonikern. Und genau, dann spielen wir noch zu sechs alle zusammen ein Stück, das heißt ein musikalischer Spaß von Mozart. Da hat Mozart so ein bisschen so das System der Sinfonie genommen und sich komplett lustig drüber gemacht und alles verballhornt und verbogen und genau, das ist das Programm, was ich denn hier spiele.
Wir sitzen 37 Meter hoch auf der Plaza. Das ist der für die Öffentlichkeit zugängliche Bereich der Elbphilharmonie. Und sitzen tut jetzt echt gut. Mir kommt nochmal in den Sinn, was Hasko da vorhin beim Essen gesagt hat.
Weil man hat beim Hornspiel eine Hand im Schaltrichter und man sorgt dafür, dass der Klang sich verändert mit der Hand. Wenn man die Hand nicht da drin hat, wie macht man das?
Genau vor dieser Frage stand Felix Klieser ja auch damals. Er wusste zwar, wie sich ein Horn anhören soll, aber es gab niemanden, der ihm erklären konnte, was er da machen muss.
Man versucht irgendwelche Dinge, guckt, was passiert oder passiert überhaupt was. Wenn es in die richtige Richtung geht, ist gut. Wenn nicht, dann gibt man es wieder auf und probiert was anderes. Also es ist wirklich einfach nur Versuch und Irrtum. Und dann macht man auf dem Weg, wenn man einen richtigen gefunden hat, versucht man darauf immer weiterzugehen, bis dann irgendwann einigermaßen gut wird.
Aber da sehe ich jetzt tatsächlich auch eine Parallele mit diesem Ausprobieren der Dinge. Keiner kann einem ja sagen, wie macht man dies, wie macht man jenes. Von daher warst du ja sozusagen auch, hast du eine ganz gute Ausgangsposition gehabt, um das auszuprobieren mit dem Horn. Und vor allen Dingen, da muss man ja auch Geduld für haben, um Dinge auszuprobieren und auch sich das trauen, dass man auch mal einen Fehler macht und einfach sagen, ich probiere das jetzt, ich weiß nicht, ob es klappt. Das kenne ich halt auch aus meinem Leben. Ich habe auch viele Dinge ausprobiert, bis sie irgendwann so waren, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ja, es ist erstaunlich, genau. wenn man etwas will, was alles funktioniert. Mhm. Es geht nicht darum, was irgendwie für Grenzen sind oder wie irgendwie die Welt gebaut ist, sondern es geht darum, wie man sich die Welt im Kopf zusammenbaut, also wie man sich die Welt selber macht und welche Herausforderungen man annimmt und sagt, okay, ist zwar kacke, aber kriegt man irgendwie hin und oder ob man sagt so, nee, das ist hier zu viel und nee, das geht ja sowieso nicht und nee, das kann ich nicht, das will ich nicht so, dann geht es natürlich nicht. Das hat ganz, ganz viel einfach mit der persönlichen Einstellung zu tun. Ich glaube, wenn man diese Einstellung hat und wenn man den Willen hat und auch eine gewisse Frustrationsgrenze, also auch über Frust hinwegkommt und das auch akzeptiert, dann kann man ein sehr spannendes und sehr vielseitiges und interessantes Leben führen.
Das, was Felix hier sagt, gilt natürlich für alle Menschen, egal ob behindert oder nicht behindert, ob Künstler oder Nicht-Künstler. Das ist ganz einfach eine Haltung dem Leben gegenüber, die viele Dinge möglich werden lässt.
Sie hörten Zu Fuß ins Horn gestoßen, der Musiker Felix Klieser. Eine Sendung von Lothar Nickels.